Kleeradio Wissen. Update.
Abschottung, Lichter aus, Rollläden runter, wenn Terroristen durch die Straßen ziehen und hoffen, dass sie beim Nachbarn landen, wo die Fenster noch hell erleuchtet sind. Das kann nicht unsere Logik sein.
Mit diesen Worten hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier heute im Bundestag für einen militärischen Einsatz in Syrien geworben. Der Einsatz ist ein Thema im Update. Ich bin Ann-Kathrin Horn.
Update.
Es geht alles ziemlich schnell. Gestern hat das Bundeskabinett, also die Regierung, grünes Licht für einen Bundeswehreinsatz in Syrien gegeben. Übermorgen soll das Parlament darüber abstimmen. Heute war die erste Lesung im Bundestag. Frank-Walter Steinmeier ist der Überzeugung, der Einsatz muss sein.
Wenn wir nicht verhindern, dass der IS sich noch weitere Teile Syriens unter den Nagel reißt, dann wird eben auch in Syrien nichts übrig bleiben, was wir befrieden und durch einen politischen Prozess in eine andere, hoffentlich bessere Zukunft überführen können.
Die Opposition ist gegen den Bundeswehreinsatz. Die Linken sagen, dass sie ihn geschlossen ablehnen werden und vielleicht vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen klagen. Dietmar Bartsch hat die Regierung Folgendes gefragt.
Was haben Sie eigentlich aus den anderen Bundeswehreinsätzen gelernt? Ich will mich wirklich noch mal erinnern an die Debatte damals, als es um den Afghanistan-Einsatz ging. Fakt ist, wir müssen doch heute gemeinsam konstatieren, Zehntausende zivile Opfer, über 50 tote Bundeswehrsoldaten. Und der Terror hat weiterhin in Afghanistan eine Adresse. Die Taliban sind auf dem Vormarsch.
Die Regierung bleibt dabei, sie will Frankreich unterstützen im Kampf gegen den IS. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen sagt, dass Deutschland etwas tun müsse. Und jeder, der gegen den Einsatz stimme, mache sich in gewisser Weise schuldig.
Nicht nur durch Handeln kann man sie schuldig machen, sondern auch durch Nichthandeln kann man schwere Fehler begehen.
Außenminister Steinmeier sagt, Soldaten und Flugzeuge schicken sei nur ein Teil der deutschen Strategie. Und die Soldaten sollten ja auch nicht direkt kämpfen, sondern nur unterstützen. Der zweite Teil bleibe weiter, über Syrien politisch zu verhandeln und eine politische Lösung zu finden.
Unser militärisches Engagement, über das wir hier entscheiden werden im Verlauf dieser Woche, ist Teil unserer Politik gegen IS. Aber es ist ganz gewiss nicht Ersatz für Politik. So wollen wir jedenfalls nicht verstanden werden, so will ich nicht verstanden werden.
Die Grünen sagen, ja, wir sollten Soldaten schicken, aber im Moment ist noch zu viel unklar, sagt Katrin Göring-Eckardt.
Die zentralen Fragen über diesen Einsatz können Sie nicht beantworten. Unter welchen Bedingungen wird der Einsatz denn wieder beendet? Wie soll ISIS wirklich verdrängt werden und wer schließt dann das Vakuum am Boden, nachdem ISIS aus diesen Gebieten verjagt worden ist? Wer sind eigentlich genau unsere Partner am Boden und wie stabilisieren und unterstützen wir sie? Und welche Ziele verfolgen Sie konkret mit diesem Einsatz?
Also heute wurde debattiert, übermorgen gibt's dann eine Entscheidung. Das Ergebnis steht wegen der Mehrheiten im Parlament quasi schon fest. Der Einsatz wird kommen. Konkret geht es darum, Soldaten und mehrere Aufklärungstornado-Flugzeuge zu schicken, die aus der Luft Bilder machen und sie dann weiterleiten sollen.
Was sonst noch wichtig war?
In Großbritannien stimmt das Parlament heute Abend über Luftangriffe in Syrien ab. Großbritannien fliegt schon länger Angriffe im Irak. Das Parlament soll entscheiden, ob sie auf Syrien ausgeweitet werden. Es gilt als sicher, dass die Mehrheit der Abgeordneten für die Ausweitung stimmt. Vor der Abstimmung wurde im Parlament noch mal heftig debattiert, traditionell etwas lauter als in Deutschland.
The problem is, the oil supplies that are being sold by ISIL are going into other countries, into Turkey and to other places. And I think we need to know which other countries in the region may or may not be involved in it.
In der britischen Bevölkerung gibt es Widerstand gegen den Militäreinsatz in Syrien. Gestern haben in London und in anderen Städten mehrere tausend Menschen dagegen demonstriert. Die EU-Innenminister hatten vor 2 Monaten entschieden, in den nächsten 2 Jahren werden 120.000 Flüchtlinge umverteilt. Also zum Beispiel von Italien und Griechenland, die im Moment am stärksten belastet sind, auf andere Länder. Osteuropäische Staaten waren überstimmt worden. Sie wollten dabei nicht mitmachen. Die Slowakei hat jetzt beim Europäischen Gerichtshof Klage gegen die Flüchtlingsverteilung eingereicht. Ministerpräsident Robert Fico hat immer gesagt, die Slowakei will keine Flüchtlinge.
Ich bin sehr froh, dass wir die Pflichtquoten abgelehnt haben. Alle unsere Maßnahmen sind richtig. Wir werden sie weiter mit aller Härte fortsetzen. Ich sage klipp und klar, wichtiger als die Rechte der Flüchtlinge ist die Sicherheit der slowakischen Bürger.
Auch Ungarn, Tschechien, Rumänien und auch Polens neue Regierung wollen keine Flüchtlingsumverteilung. Ungarn will in den nächsten Tagen auch gegen den EU-Beschluss klagen.
Damit laden wir Montenegro ein, den Prozess zu beginnen, der damit enden wird, dass es als vollwertiges 29. NATO-Mitglied an unserem Tisch Platz nimmt.
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg verkündet, was die NATO-Außenminister beschlossen haben. Montenegro darf NATO-Mitglied werden. Montenegros Außenminister Igor Lukic freut sich.
Mit Demut und Begeisterung nehmen wir die Einladung des Bündnisses zur Kenntnis. Damit werden unsere großen Anstrengungen und unsere Energie anerkannt, mit denen wir Reformen durchgeführt haben, um uns für die Mitgliedschaft zu qualifizieren.
Ein Land ist allerdings überhaupt nicht erfreut darüber, dass Montenegro NATO-Mitglied werden soll, nämlich Russland. Russland sieht es als Bedrohung, wenn sich Länder in seiner Nähe einem westlichen Militärbündnis anschließen. Russland hat jetzt gedroht, wenn Montenegro tatsächlich NATO-Mitglied wird, dann werden gemeinsame Projekte mit dem Land beendet. Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat gestern beim NATO-Treffen dafür geworben, dass die NATO weiter Kontakt zu Russland hält und man miteinander im Gespräch bleibt.
Wir leben in einer risikoreichen Welt und wenn es Möglichkeiten gibt, durch Austausch von Informationen Risiken, die wir haben, zu vermindern, dann sollten wir diese Möglichkeiten nutzen.
Die osteuropäischen NATO-Staaten sehen das anders. Sie sagen, Russlands Politik, vor allem in der Ukraine, darf nicht so einfach hingenommen werden. Die NATO muss klar sagen, dass sie das nicht hinnimmt, meint der litauische Außenminister Linas Antanas Linkevičius.
Es ist wichtig, dass es klare, starke Signale an Russland gibt. Das führt zur Deeskalation. Wenn wir zweideutige Botschaften nach Moskau senden, die wir als flexibel bezeichnen, wird das Russland nur als Schwäche sehen und dazu verleiten, seine Politik fortzusetzen.
Also die NATO ist sich nicht einig darüber, wie man zu Russland stehen sollte. Das Verhältnis zwischen der NATO und Russland ist im Moment so schlecht wie lange nicht mehr.
Having this child has made us think about all of the things that should be improved in the world for her whole generation.
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und seine Frau sind Eltern geworden und wollen deswegen fast ihr komplettes Vermögen spenden, damit es der Generation ihrer Tochter besser geht, wie Zuckerberg schon vor ein paar Wochen in einem Video erklärt hat. In einem Brief auf Facebook haben Zuckerberg und seine Frau jetzt geschrieben, wie das Ganze aussehen soll. Sie wollen nach und nach 99% ihrer Facebook-Aktien verkaufen. Im Moment sind die Aktien etwa 45 Milliarden US-Dollar wert. Zuckerberg will eine Stiftung gründen und das Geld unter anderem in Bildung und die Erforschung von Krankheiten investieren. Das Ganze ist doch nur eine Image-Kampagne für Facebook und ein Weg, Steuern zu umgehen, sagen die einen. Andere sagen, nein, Zuckerberg will mit seinem Geld wirklich was bewegen. Der Wirtschaftsjournalist Paul LaMonica hat beim US-Sender CNN gesagt, dass die Spende vor allem eins zeigt.
Er möchte ganz offensichtlich nicht den Weg der alten Wirtschaftsmogule einschlagen und sieht seine Tochter nicht als Erbin seiner Firma und Nachfolgerin auf dem Chefsessel mit einem riesigen Aktienpaket im Rücken. Er will nicht, dass seine Tochter und vielleicht auch weitere Kinder das Luxusleben führen wie so viele, gerade im Silicon Valley.
To live this overly entitled life that many individuals in Silicon Valley now, I guess, do.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Zu Zuckerbergs Milliardenspende haben ziemlich viele Menschen eine Meinung. Auf spiegel.de lobt Nutzer Willy Brandt das Vorhaben. Wenn sich alle Milliardäre ähnlich verhalten würden, sähe es vielleicht besser aus auf der Welt. Bei Zeit.de findet Aktenordner, besser als das Geld für goldene Schwimmbäder einzusetzen, ist das sicherlich. Aber als einen Helden sehe ich Zuckerberg nicht an. Da habe ich mehr Achtung vor der Oma, die von ihrer Minirente 10 Euro spendet. Viele andere sehen Zuckerbergs Spende kritisch. User Agent Provocateur meint, das ist vor allem jetzt erstmal viel tolle PR für einen Mann, der mit einem wertvollen Gut der Menschen handelt, ihren privaten Daten. Auf der D-Radio Wissen Facebook-Seite schreibt Daniel Schmitzer, in eine Stiftung, aha, mit Sitz auf den Caymans wahrscheinlich. Steuern sparen und Image aufpolieren, zwei Fliegen mit einer Klappe. Kritik an der Kritik kommt zum Beispiel von Oliver Halder auf unserer Seite. Klar, gleich wieder alles in Frage stellen. Ist doch drauf geschissen, was er damit verfolgt. Hauptsache, die Kohle geht einem guten Zweck zu. So sieht es auch Carlitum auf spiegel.de. Die Motive sind tatsächlich egal. Fakt ist, dass das eine Win-Win-Geschichte ist. Und das ist gut genug.
Und sonst in der Welt?
HIV und AIDS sind in Russland immer noch ein Tabuthema. Jetzt hat sich ein bekannter TV-Moderator zu seiner HIV-Erkrankung bekannt. Und zwar in dem unabhängigen Sender Dosht vor laufender Kamera. Pavel Lobkov ist der erste Prominente in Russland, der damit offen umgeht. Darauf gab es viele positive Rückmeldungen im Internet, aber auch kritische Stimmen. Lobkov selbst erklärte auf Facebook, er danke allen, die ihn im Kampf gegen mittelalterliche Vorstellungen unterstützen. Laut Weltgesundheitsorganisation wurden im letzten Jahr mehr als die Hälfte aller HIV-Diagnosen in Russland gestellt. Häftlinge in Indien können ihre Strafe entspannt verkürzen, zumindest in einem Gefängnis im Westen des Landes. Das lässt seine Insassen bis zu 3 Monate früher frei, wenn sie sich zum Yoga-Lehrer ausbilden lassen. Wie viel früher sie tatsächlich freikommen, hängt vom Ergebnis der Prüfung ab. Der Gefängnisdirektor schwört darauf, dass Yoga die Häftlinge positiv verändert. Yoga ist in Indien nicht nur Tradition, sondern durchaus auch Politik. Indiens Regierungschef Narendra Modi setzt sich seit seinem Amtsantritt für Yoga ein. Er hat unter anderem ein Yoga-Ministerium eingerichtet.
Wissensnachrichten.
Wem gehört eigentlich der Weltraum? Also Mond, Planeten, Asteroiden? Darf man da einfach seine Fahne irgendwo hinstecken und sagen, meins? Die USA wollten da keine Ungewissheit lassen und haben ein eigenes Gesetz dazu gemacht. Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten, du hast dir das angeschaut.
Genau, darin erklären sich die USA quasi selber zum Verwalter des Weltraums, zumindest für US-Bürger. Das Gesetz erlaubt es privaten US-Unternehmen, ins All zu fliegen und im Prinzip da alles zu behalten, was sie so finden. Und die Genehmigung dafür, die gibt es bei den US-Ministerien und der NASA.
Dürfen die denn das? Also die USA können ja nicht einfach über den ganzen Weltraum entscheiden.
Ja, genau, das ist die Frage, ob sie das dürfen. Also der US-Kongress, der meint, ja, dürfen wir, das ist alles im Einklang mit internationalem Recht. Da gibt es aber erhebliche Zweifel dran. Rechtsexperten sagen, die USA können keine Rechte verwalten, die sie selber nicht haben.
Wie ist das denn geregelt mit Eigentum im All? Also die US-Flagge weht ja auch schon auf dem Mond, aber der gehört ja auch nicht den USA, oder?
Ja, es wehen sogar 6 US-Flaggen da inzwischen. Die helfen aber alle nichts. Ein Himmelskörper darf nämlich keinem Land gehören. Darauf haben sich rund 100 Länder vor der ersten Mondlandung schon geeinigt, auch die USA. Wenn man aber jetzt genauer hinguckt, wird es rechtlich schwierig. Also über private Firmen wird da zum Beispiel nichts gesagt, nur, dass zum Vorteil aller Staaten geschürft werden muss. Ob das jetzt kommerziellen Nutzern das Schürfen verbietet, ist Interpretationssache. Aber das Problem tritt halt auf, wenn irgendwann mehrere Firmen bei der Ausbeutung im All mitmischen wollen, zum Beispiel auf Asteroiden. Und wenn es dann keine internationale Vereinbarung gibt, dann könnte das schon unangenehm werden.
Also da müssen wir noch drauf warten. Unangenehm, da sind wir jetzt direkt beim nächsten Thema. Unangenehm wird es nämlich demnächst auch für die Banane. Die wird nämlich gerade von einem Killer heimgesucht.
Ja, die hat einen fiesen Feind, einen Schimmelpilz. Das ist so ein richtiger Bananenkiller, der lässt die Pflanze verwelken. Diesen Pilz, den gibt es eigentlich schon seit den 60ern, aber seit kurzem erobert er einen Kontinent nach dem anderen und macht die Bananenplantagen platt. Forscher aus den Niederlanden haben die Proben aus den verschiedenen Ländern verglichen und sagen, das ist exakt der gleiche Pilz. Und sie sagen auch, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er auch im Hauptanbaugebiet in Mittelamerika ankommt.
Das heißt, dann wäre es vorbei mit Bananen. Irgendwas muss man doch da machen können, oder?
Also es gibt kein Gift dagegen, was man spritzen kann oder so. Und die Bananen selbst, die haben dem auch nichts entgegenzusetzen. Das Problem ist die heutige Anbaustrategie. Weil wir keine großen Samen in unserer Banane haben wollen, wäre ja irgendwie eklig, pflanzen sich unsere Essbananen nicht normal fort auf den Plantagen, sondern die werden quasi geklont. Und dann hat der Pilz nämlich leichtes Spiel, weil diese Klonpflanzen, die können überhaupt keine Gegenwehr entwickeln.
So, dann jetzt die Frage, gibt's eine Rettung für die Banane?
Also für diese spezielle Sorte, die es gerade überall auf der Welt gibt, wahrscheinlich nicht. Also das Ganze haben wir eigentlich schon mal gesehen, den Vorläufer von dem Pilz, den gab's schon mal vor rund 100 Jahren. Da war die Lösung auch einfach, eine komplett neue, resistente Sorte zu züchten. Und danach hat man nur leider wieder den gleichen Fehler gemacht und weltweit nur diese eine geklonte Sorte angebaut. Und jetzt hat man den Salat. Also nachhaltiger wären da Rettungsversuche, bei denen die Bananen doch wieder natürlich mit Samen vermehrt werden. Und dann könnte es nämlich auch wieder genetische Vielfalt geben.
Also müssen wir gucken, wie das ausgeht mit der Banane. Zum Schluss geht es noch um Pelzmäntel. Die stammen heute oft von Tieren, die extra dafür gezüchtet wurden. Damit soll in Deutschland aber Schluss sein.
Ja, die Bundesregierung, die plant, die Pelztierhaltung zu verbieten. Also das Züchten und Töten von Füchsen, Nerzen oder Chinchillas, um eben an ihre Pelze zu gelangen. Das soll dann tabu sein. Tierschützer werfen nämlich den Tierfarmen schon lange vor, vor, dass sie die Tiere misshandeln und grausam töten. Aber bis es sowas wirklich nicht mehr gibt, wird es noch dauern. Bestehende Betriebe bekommen nämlich eine Übergangsfrist von 10 Jahren.
Also in Zukunft werden Pelze wohl etwas seltener. Danke, Sophie.
Wetter.
Es hängen weiter viele Wolken über Deutschland, die bringen nachts aber nur noch selten Regen. Morgen ist es im Norden und im Osten wieder stark bewölkt. Im restlichen Deutschland lockern die Wolken auf und Richtung Süden zeigt sich auch mal die Sonne. Es ist weiter zu warm für Dezember, die Temperaturen erreichen 8 bis 12 Grad. Das war das Update. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.